Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe vom Podcast ohne richtigen Namen, Folge 12 ist es, ne?
Ich mach Stuhlpups. Also damit meine ich nicht, dass ich schurze, sondern damit meine ich, dass mein Stuhl so klingt, als wäre der Pupsen.
Mach mal bitte.
Ja, warte, ich krieg das nicht immer so gut hin. Scheiße, jetzt geht's natürlich nicht.
Das ist der Vorfilm.
Sorry.
Dann, ja. Ja. Also wenn ihr es so, das war jetzt Jochen.
Das war ich.
Ja. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu eurem neuen Lieblingspodcast, hoffe ich. einfach mal raushauen. Ich habe direkt mal eine Frage an Georg. Es ist ja nun so, ja. Zeitpunkt der Aufzeichnung ist, heute ist Mittwoch und ich bin mir nicht genau sicher, aber irgendwie vor ein oder zwei oder drei Tagen ist ein neues World of Warcraft Add-on erschienen. Mhm. Ich habe das selber nur mitgekriegt, weil meine gesamten Timelines voll mit Battle for Azeroth
genau.
sind.
Azeroth.
Und ja. Da wollte ich einfach mal fragen, du als ja wirklich Hardcore-WoW-Spieler und Experte, wie waren die letzten drei
Tage
für
dich? Warum stellst du die Frage eigentlich nicht an mich? Ich sitze hier neben dir.
Weil du keine Ahnung hast von Videospielen.
Ich kann dir sagen, worum es da geht.
Er hat schon mal WoW gespielt.
Ja, man muss von A nach B laufen, etwas sammeln und wieder
was zurückbringen. Was du nie gemacht hast, du hast einfach, du bist nur in OG rumgestanden und hast gesagt, schenkt mir Gold.
OG ist Orgrimmar.
Orgrimmar, genau, die Hauptstadt.
Wusstet ihr, dass ich habe in der Closed Beta damals noch bei Giga Games und so, habe ich World of Warcraft ja ziemlich viel gespielt. Das war Closed Beta und ich glaube Open Beta habe ich gespielt. Und dann habe ich sogar eine Gilde aufgemacht, die habe ich The Horde Knock Live genannt, was ich immer noch einen guten Namen finde für eine Gilde. Und,
das ist eine gute Gilde, stimmt.
Und ich bin aber, glaube ich, nie über Level 30 oder so gekommen, aber ich habe immer angefangen wieder mit Hordencharakteren und deshalb kannte ich die
dann die Lust verloren.
Genau, und ich erkannte, irgendwann war ich gelangweilt von den Barons, weil ich immer wieder in den Barons gelandet bin, weil das halt so Level, keine Ahnung, 20 wahrscheinlich war so zu dem Zeitpunkt und ich einfach nie was anderes gesehen habe. Ich glaube, ich bin dann bis Ashenvale mal gekommen und da hört dann auch schon meine WoW-Erfahrung auf und dann habe ich jetzt gestern, war bei uns auf dem Sender zum Add-on großes WoW-Streaming angesagt. Von morgens um 11 bis abends um 19 Uhr haben wir, glaube ich, fast noch nie gemacht, so lang ein Spiel am Stück gespielt. Und ich habe dann mal so reingeguckt und ich muss wirklich sagen, ich habe WoW wirklich nur marginal verfolgt. Einfach auch aus reinem Selbstschutz, weil es ist eigentlich, eigentlich muss ich sagen, es ist 1000% mein Spiel.
Du wärst vor allen Dingen heutzutage, also hast ja aufgehört vor Max-Level, also vor dem Maximum-Level, den es damals gab. Und das Spiel hat sich extrem in eine Richtung entwickelt, dass man diesen Level schneller erreicht, weil es viele Spieler gab wie dich und damals auch Jochen. Jochen hat ja auch mit Level 10 aufgehört. Wenn du dann erstmal in dem Levelbereich bist, glaube ich, dann wärst du noch mehr gecatcht gewesen. Ja. Von daher genau alles richtig gemacht, aus deiner Sicht.
Naja, und das Ding ist halt, ich das ist so wie, keine Ahnung, ich bin ja nicht sehr drogenaffin, ich habe noch nie in meinem Leben gekokst, aber ich könnte mir vorstellen, dass mir Koks richtig gut gefällt.
Also bester Podcast.
Aber deshalb habe ich es auch noch nie benutzt, weil die Gefahr ist einfach zu groß. Ich bin so ein Suchtmensch, dass ich dann einfach, ich merke das ja an meiner YouTube-Schleife oder an meiner Internetsucht. Von gewissen Sachen halte ich mich einfach aus Selbstschutz fern. Und World of Warcraft wäre so ein Ding gewesen, wo ich, glaube ich, mich komplett drin verloren hätte. Und gleichzeitig, wenn ich das dann so sehe, das meinte ich nämlich, als die dann gezockt haben, und dann schielt man immer so ein bisschen neidisch hin und denkt sich so, oh Mann, ey, ich verstehe zwar nur einen Bruchteil von dem, was die labern, aber ich glaube, wenn du da drinnen bist, ja,
dann... Du wärst da richtig gut geeignet für gewesen, aber ich weiß nicht, wie du... Ich bin mir halt nicht sicher, ich kenne dich halt nur so vom Quake-Spielen und so und dieses Kompetitive. Ja. Und in WoW gibt's das nicht so in der Form, wenn auch gleich ein bisschen. Ich weiß halt nicht, wie du klarkommst, wenn Leute halt nicht so einen hohen Anspruch an Spielqualität oder an Spielerqualität haben wie du.
Aber ich bin auch.
Ich glaube, das wäre auch ein riesen Frustfaktor für dich.
Aber ich bin halt auch ein Jäger und Sammler. Also ich spiele ja auch immer Rollenspiele und auch JRPGs und ich bin einfach
und
so
Diablo
eine
und
so, Diablo, auch ganz genau. Gerne, ne? Und ich bin ja so eine Loot-Hure. Also solange es ein Schwert gibt, das immer noch besser ist als meins, kann ich ein Spiel spielen, bis ich alt werde.
Ja, aber dann stell dir halt vor, in Diablo kannst du das Schwert ja alleine bekommen.
Ja.
In WoW brauchst du 20 Leute, mit denen du zusammen Boss killst. Und die Bosse sind bockenschwer. Und jetzt stell dir vor, wie du 20 Mal, 100 Mal an dem Abend an demselben Boss scheitert, weil ein anderer Spieler, nicht du, ein anderer Spieler ist immer wieder verkackt. Deine Geduld möchte ich da sehen. Oder ich möchte es, glaube ich, nicht sehen. Ich kann mir vorstellen, dass du dich da
aufregst. Ich glaube, wir sollten zusammenspielen, Etienne.
Ja. Ich weiß, ich habe gestern, hatten wir einen Quake-Match bei uns auf dem Sender, da hat eine Geschichte war die, ich habe unser ITler, der ist irgendwann mal durchs Haus gegangen und hat gesagt, ja, ich habe gehört, du kannst gut Quake spielen, ich mache dich platt, der René. Ja. Und da habe ich gesagt, René, weiß ich nicht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Er sagt, doch, ich mache dich platt. Gut, dann haben wir gespielt, dann habe ich irgendwie 25-1 gewonnen und dann hat er angefangen zu trainieren. Und dann hat ihn einer aus unserer Community angeschrieben, und zwar Zanes, und das ist der aktuell amtierende deutsche beste Quake-Spieler. Und dann
Quake
ist René, Quake 3 oder Quake Live, ja. Und dann hat René sich auch verbessert, hat aber dann trotzdem nicht gereicht für mich. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, und jetzt spielt.
Hat er positive Punkte gemacht? Ich finde immer, wenn du positive Punkte machst bei Quake, dann bist du auf einem guten Weg.
Nee, also gegen mich nicht.
Weil für diejenigen, die das nicht kennen, bei Quake, du kriegst halt durch einen Kill, der durch zum Beispiel einen Sturz zustande kommt, kriegst du einen Kill abgezogen, ja. Dann hast du einen Minus X.
Genau.
Und wenn das nicht passiert und du den anderen Gegner überhaupt töten kannst, ist das schon ein gutes Zeichen, weil normalerweise gute Spieler so stark sind, dass sie jedes Power-Up nehmen, bevor du drankommen kannst.
Absolut richtig.
Und dich dann immer erwischen. Also ich fand immer, wenn man gesehen hat, es geht irgendwie 14-3 aus, weißt du, das ist eigentlich in Anführungsstrichen schon ein knappes Spiel.
Ja, also man muss, ja, es stimmt tatsächlich.
Ich würde dich schlagen.
Das Ding ist halt, wenn du einen ein oder zwei oder dreimal fraggen kannst, ja, also wenn es jetzt nicht reiner Zufall
genau,
ist, weil du einen besseren,
theoretisch auch mehr
genau, wenn du es nicht, wenn du nur einen besseren Spawn am Anfang hattest, aber wenn du jemanden wirklich aus dem Spiel heraus mehrmals fraggen kannst, dann ist es theoretisch vermutlich mit Training und Disziplin möglich, den auch vielleicht mal sogar zu schlagen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, und dann habe ich gestern gegen diesen Zanes gespielt, weil René das unbedingt wollte.
Ja, und genauso.
Und habe natürlich genauso mehr oder weniger, wobei ich habe ihn 3-4 Mal sogar gefragt, aber ich habe natürlich genauso auf die Fresse gekriegt. Und René hat sich so gefreut und dann plötzlich riesengroße eine Fresse gehabt, wo ich gedacht habe, das ist wie wenn du dauernd verprügelt wirst und dann deinen großen Bruder holst, der dann den verprügelt, der dich verprügelt hat, und dann hast du eine große Fresse. Und
ja, das
ist
genau.
Unfassbar. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, dann haben wir 2-1 gespielt. Also ich und René gegen Zanes, und es ist noch schlechter gewesen, weil...
Ja, weil man sich gegenseitig Power-Ups klaut.
Man klaut sich gegenseitig Power-Ups. René hat null Ahnung von Teamplay und ist natürlich einfach Frack-Futter, was ihn dann... Also er schenkt ihm quasi Fracks, ja. Und ich habe so geschimpft...
Feeder, ne? Feeden nennt man das bei den MOBAs, oder?
Ja, MOBAs, keine Ahnung, ja, aber wahrscheinlich, ja. Und ich hab so geschimpft auf René, dass es mir selber unangenehm war, weil ich bin ja eigentlich der bessere Spieler. Ich sollte ja eigentlich die Souveränität haben, ihm zu helfen und zu sagen, pass mal auf, mach das doch so und so. Und stattdessen habe ich so, was, du bist weg von der roten Rüstung gegangen, du Vollidiot, da muss doch einer bleiben, ich bin doch extra nach da. Und hab nur geschimpft. Und so schließt sich der Kreis. Ich glaube, wenn ich irgendwie WoW spielen würde und man ist irgendwie 5 Stunden auf so einer Mission und irgendeiner macht halt irgendeine Scheiße, ich sag nur Leroy Jenkins,
genau.
Ich glaube, dann kotzt du. Ich persönlich zumindest.
Ja, und das war ja noch eine absichtliche Aktion, weil jemand lustig sein wollte. Es gibt ja auch welche, die einfach nur es nicht besser können.
Ja.
Und dann bist du da 4 Stunden bei einem Boss und sagst, so, wenn er jetzt den Arm hebt, dann rennen alle nach rechts und du siehst beim 400. Mal noch einen, der nach links läuft. Dann endet die Geduld.
Liebe Leute,
ich habe noch nicht viel DFA gespielt.
An alle, die das jetzt hören und vielleicht genau derjenige sind oder die glauben, sie sind es, die nach links gelaufen sind. Ich habe vollstes Verständnis für euer Handeln. Ich bin,
ja, grundsätzlich,
ich bin ich bei auch. Euch. Das kann passieren.
Ja. Also mir wird immer gesagt, dass ich eigentlich eine sehr, sehr hohe Geduld habe. Gerade als ich mit Jochen zum Beispiel zusammengespielt habe, haben eigentlich alle nur geschrieben, Georg, was hast du für eine Geduld?
Das haben wir schon gesagt, als du mit Jochen zusammengearbeitet hast.
Nee, aber ich hab, das
ist halt so widerlich.
Ich hab noch nicht viel gezockt, aber ich hab mein WoW-Abo bis zur Rente verlängert.
Habe ich gesehen auf Twitter, ja, bis 2039 oder so.
Bis 2039
zur Rente hast du das verlängert?
Ja, ja.
Wie? Und kriegt man da einen besonderen Bonus oder besondere Konditionen?
überhaupt nicht.
Moment mal, du wusstest jetzt einfach mal, was kostet das im Monat?
13 Euro ist Basispreis.
Wird das jetzt auf einmal abgebucht dann? Oder?
20 Jahre.
Nein. Das sind 2.500 oder so, ein bisschen mehr. Aber man kann es mit Ingame-Währung bezahlen. Also mit dem Gold im Spiel kannst du dein Abo bezahlen.
Und da hattest du so viel, dass es quasi...
Da hättest du ja
60, 65 Millionen, das ist relativ viel.
Hättest du dreimal Rente machen können wahrscheinlich, oder?
Genau, die WoW, nee, das nicht, also das, viel mehr hatte ich nicht, aber die WoW-Spieler, die uns zuhören, werden jetzt sagen, das ist eine ganze Menge Gold, und im Moment ist es halt so, man kann dieses Gold quasi in Battle.net-Guthaben, nicht in Echtgeld umtauschen, aber in Battle.net-Guthaben umtauschen, und umgekehrt kann man sich von Echtgeld Gold im Spiel kaufen. Ja. Und im Moment sind die Preise, dadurch, dass die neue Expansion angefangen hat, sehr zugunsten derjenigen, die Gold für Geld ausgeben oder Gold für Battle.net-Guthaben ausgeben wollen. Und da dachte ich mir, komm, nutzt du die Gelegenheit, so billig wird das nie wieder. Und sicherst dir das WoW-Abo bis zur Rente.
Wie bei den Bitcoins.
Ja.
Quasi. Da gibt es halt gute Momente, die man nutzen muss.
Ey Leute, ich muss euch heute eine Geschichte erzählen. Und das ist wirklich eine True
Story. Ich auch gleich noch.
Ist, ja. Eine, ist eine True Story, die so unangenehm ist, dass ich mich kaum traue zu erzählen.
Peinlich oder?
Ja, natürlich peinlich. Für mich natürlich, wie immer. Ich sag nur Fettnäpfchen in der Größe eines Kraters. Also, ich erzähle sie. Es fing an, eines Tages saß ich im Zug. Und neben mir im Zug saß ein blinder Mann.
Oh Gott.
Ich nenne jetzt nicht seinen Namen. Und nein, es war total...
Wie seinen Namen? Warum wusstest du seinen Namen?
Ja, ich habe mich mit ihm unterhalten. Er saß neben mir. Und wir sind ins Gespräch gekommen während der Zugfahrt und er war total nett und ich habe und er war auch so ein ganz offener Typ und ganz locker.
Ihr sagt nicht, dass du dich verabschiedet hast mit man sieht sich oder so, weil das
nein,
ist
nein,
nicht so schlimm.
Nein. Warte doch mal. So.
Ja, Entschuldigung.
Und dann... habe ich mit ihm gequatscht und wir haben uns so ein bisschen kennengelernt und es war ganz cool, weil er echt offen war und ich habe ihm dann so Fragen gestellt, die ich schon immer mal einem
Blinden stellen. Ist das jetzt eine romantische Geschichte?
Ja, wir haben geheiratet Richtung. In Las Vegas.
Es war eine wunderschöne Nacht in Paris.
Und du hast deinem Sohn gesagt, er soll es bitte Mama sagen.
Jetzt hört mir doch einfach erstmal die Geschichte. Es ist so schlimm, ihr seid wie die Leute, denen man einen Witz erzählen will, der mit einer Frage beginnt und und dann versucht ihr selber dauernd irgendwelche dummen Antworten zu geben. Dabei sind es rhetorische Fragen, ihr sollt die Schnauze halten und einfach die Punchline über euch ergehen lassen. Also.
Wir sind fürchterlich, ne?
Was sagt der Priester zum Hasen? Da hat er vielleicht gesagt, nein. Aber der muss doch gesagt haben, nein. Halt die Schnauze, ich will den Witz erzählen.
Moment mal, selbst kann der Hase sprechen. Genau.
Was war das für ein Hase? Nein. Also.
Priester oder Pastor?
Jedenfalls, ja, okay, also, wir unterhalten uns und es war sehr nett und ich konnte ihm endlich mal so Fragen stellen wie, ja, wie war das eigentlich? Also weißt du eigentlich, was die Farbe Rot ist, wie stellst du dir das vor und so weiter. Also konnte ihn da wirklich...
Also hast du ihn erstmal so getauntet.
Es war wirklich sehr nett. Oh und,
hast du HD-Fernseher zu Hause?
Mann, jetzt hör doch mal auf.
Wie seid ihr nochmal ins Gespräch gekommen?
Okay, dann erzähl ich die Story jetzt nicht.
Nein, ich hab das jetzt vergessen. Wie seid ihr nochmal ins Gespräch
gekommen? Er saß neben mir im Zug.
Und du sprichst fremde Leute im Zug einfach an?
Naja, manchmal kommt man halt ins Gespräch.
Entschuldigung, sind Sie blind?
Du Allmann, du guckst wahrscheinlich nur geradeaus und sagst, sprechen Sie mich nicht an. Ich sitze auf 37, ja. Sie sitzen auf 38.
Wusstest
es gibt keinen Grund, miteinander zu reden.
Okay. Die Frage ist, wer von euch hatte den Arm auf der mittleren Lehne?
Ich habe ihm gesagt, ich.
Okay, also ihr habt euch unterhalten, ihr habt euch kennengelernt und mochtet euch.
So, pass auf. Es war sehr nett und er ist auch bis nach Hamburg gefahren und dann hat er mir gesagt, dass er auch bei Facebook ist und dann haben wir uns geaddet bei Facebook.
Ja.
Und der kann halt über so ein Programm auch lesen, was da steht und auch schreiben und so weiter.
War der denn komplett blind?
Komplett blind, ja.
100%. Weil es gibt ja auch welche, die als blind gelten, aber die halt zum Beispiel noch sehen können, wenn jemand einen Raum betritt oder so.
Komplett 100% blind.
Okay, gut, ja.
Und ich glaube, er kann sehen, ob hell oder dunkel ist, aber mehr weiß ich nicht mehr. So, und jedenfalls, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Also bestimmt, das ist schon 5 Jahre mindestens her, seitdem bin ich mit ihm auf Facebook befreundet, hab aber ehrlich gesagt auch nie wieder dann mit ihm Kontakt gehabt auf Facebook. So. Und
okay,
dann habe ich tatsächlich überhaupt vergessen, ich habe ganz viele Leute auch auf Facebook, wo ich nicht mehr so genau weiß, wer das eigentlich ist. Und teilweise sind es vielleicht manchmal auch ein paar Praktikanten dabei oder auch irgendwelche Leute aus der Games-Branche, die
man
irgendwie
Praktikanten muss man auch nicht kennen, ne? Also sich da den Namen
zu nehmen. Nee, wenn man...
ich rede von Praktikanten, die vielleicht vor 15 oder 20 Jahren mal bei Giga waren, wo du irgendwie nicht mehr so genau...
Ich habe festgestellt, dass einer unserer Giga-Praktikanten jetzt Professor ist, unserer ehemaligen.
Aha.
Okay, aber Entschuldigung, wir waren beim Blind. Nicht Professor, machen wir ein andermal.
Und jedenfalls 5 Jahre her. So, und neulich gehe ich also auf Facebook und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt eine neue Serie bei Netflix, ich habe jetzt den Namen vergessen, da geht es so ein bisschen... Die hat gerade den Vorwurf des Bodyshamings und es gibt eine Petition, dass die abgesetzt werden soll. Es geht um eine Frau, die irgendwie dick ist und dann, glaube ich, sich den Kiefer bricht oder so, den Mund zugemacht kriegt und infolgedessen
abnimmt.
Und dann halt super hot wird dadurch, dass sie abnimmt und dann plötzlich voll angesagt ist an der Highschool. Und
warum haben sie nicht gleich eine schwarze genommen, die weiß wird und dann angesagt genau. ist? Wäre bestimmt genauso unproblematisch.
Und dann hat sie aber, Moment, und dann ist sie an der Highschool irgendwie und rächt sich an all denen, die sie früher gemobbt hat. Irgendwie so. Das ist die Story. Ich habe selber nicht gesehen, aber die Serie,
Comedy nehme ich an,
ja, die Serie soll gar nicht so schlecht sein, aber das ist erstmal so die Prämisse und wenn man die hört, gehen natürlich erstmal so die Alarmglocken hoch und in den Zeiten, in denen wir heute leben, wo halt Shitstorm sofort um die Ecke ist, haben die Leute natürlich sofort Bodyshaming, Mistgabeln, Shitstorm-Petitionen, Serie absetzen. So, jetzt schließt sich der Kreis, ich gehe auf Facebook und der Typ postet halt auch den Trailer zu dieser Serie und noch einen Link zu dieser Petition und echauffiert sich ziemlich krass auf der Facebook-Seite und ich habe überhaupt nicht gesehen, wer das ist und schreibe direkt drunter, hast du die Serie überhaupt gesehen?
Ja, aber das finde ich nicht so schlimm. Also weil ich meine, er regt sich ja über eine Fernsehserie auf. In dem Zusammenhang zu sagen, hast du sie gesehen, heißt ja nur, hast du sie konsumiert.
Ja, aber also ich habe also vom,
ich find das nicht so
vom Feedback, das ich gekriegt habe, haben das nicht alle so tolerant gesehen, weil die das schon das als war
ja, also
als,
du hast ja nicht
ja, aber es klingt
du hast ja keinen Witz daraus gemacht zu sagen, du kannst die ja nicht mal gucken.
Aber so wäre genau, ja, aber so klang es für manche, so nach dem Motto, du hast sie ja noch nicht mal gesehen, in Anspielung darauf, dass der blind ist. Also so wie so ein Totschlagargument. Naja, wenn du die Serie nicht sehen kannst, dann darfst du auch
kannst nicht gucken. Kannst du eh nicht gucken. Genau. Was war dein Wortlaut? Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, ja, vielleicht besser erstmal die Serie ansehen oder irgendwie angucken oder so, bevor man raged oder so. Also es war natürlich, ich habe in dem Moment gar nicht drauf geachtet, wer es ist und hatte gar nicht im Kopf, dass das der Blinde ist. Es ist mir danach erst aufgefallen und da war es dann aber schon zu spät und war ein bisschen unangenehm.
Was hat er gesagt?
Er hat gar nichts dazu gesagt.
Also seid ihr jetzt
verstehe ich, dass das unangenehm ist, aber das muss man, also diese Situation, mit der muss man ja rechnen. Wenn man sich über eine Fernsehserie beschwert und jemand sagt, hast du die überhaupt gesehen, dann dann muss man damit ja rechnen, dass jemand sowas macht. Also, aber das waren ja bestimmt wieder Stellvertreter-Empörer, oder?
Ja, genau, so
also,
ist es ja immer. Es sind ja immer die Leute, die den Rollstuhl schieben, die sich aufregen. Und meistens sind die, die im Rollstuhl sitzen, eigentlich die, die...
Ich habe neulich auch einen Rollstuhl geschoben. Da war ein Typ, es war so sommerliche Temperatur.
Der stand dir im Weg.
Ja, quasi. Der zuckelte mit seinem Rollstuhl so ganz langsam über den Gehweg und es war brüllend heiß. Und dann dachte ich mir, so frage ich den jetzt, ob ich ihn irgendwie ein Stückchen schieben soll oder so? Oder ist das jetzt irgendwie, ist das
übergriffig,
No-Go, ja. weil darf man auf gar keinen Fall machen, weil das respektlos ist oder so? Habe ich also nichts gemacht, nichts gesagt erstmal. Und dann sagt er zu mir, kannst du mich zum Lidl schieben? Das war also direkt auf dem Weg.
Und hast du gesagt, also jetzt hören Sie mal, das ist aber unverschämt.
Habe ich dann gemacht. Und dann hat er sich nicht bedankt, hat sich Alkohol gekauft und saß dann vorm Lidl und hat gesoffen. Das war meine Geschichte.
Ich
hatte irgendwas Herzerwärmendes erwartet, aber es ist nichts Herzerwärmendes passiert.
Ich habe in Berlin auch mal jemanden, als ich da bei Giga gearbeitet habe, im Rollstuhl getragen mit zwei anderen Passanten. Der stand nämlich vor einer U-Bahn-Station in Schöneberg.
Ja, runtergetragen.
Und musste runtergetragen werden und er sagte, ich möchte gerne hier runter.
Und nicht an den Fußklappen anheben, ne?
Nee, und
aber die Klappen weg.
Ich konnte ihn ja alleine nicht tragen, also habe ich irgendjemanden anderen Passanten, hier kannst du mal eben helfen. Dann haben wir den zu zweit, so links und rechts getragen. Und dann nach den ersten 6-7 Stufen haben wir festgestellt, dass das ein obdachloser, eingekoteter, nach Urin stinkender, alkoholisierter, also ganz übel zugerichteter Mensch war, was ich. Und dann in der Mitte der Treppe hat das so gestunken, dass ich gedacht habe, ich kipp gleich um und muss den Rollstuhl runterfallen lassen und die Treppe war sehr lang. Also wir haben ihn da getragen und getragen und es war so schlimm. Das kann man kaum beschreiben. Aber er war unten und war relativ glücklich und ich
Und jetzt seid ihr auch auf Facebook befreundet. Jetzt
sind wir bei Facebook befreundet und gucken auch manchmal Netflix-Serien zusammen. Aber übrigens.
Und Jochen verarscht, der sagt, das kommt dir nicht in die Wohnung, oder?
Genau. Das ist ja sowieso gerade eine super Diskussion über Bundeswehr und Zivildienst, wo wir gerade bei Rollstuhl sind, ne? Ich bin ja dafür, dass es wieder eingeführt wird, zumindest, dass man ein freiwilliges soziales Jahr macht, so, denn.
Also ein pflichtmäßiges
Jahr. Ich wollte gerade sagen, ich bin dafür, dass jeder ein freiwilliges, freies Jahr macht. Freiwilliges.
Finde ich eigentlich eine gute Situation. Gute Geschichte, weil ich, wenn...
Für Männer und Frauen oder nur für Männer?
Für beide. Ich fand ja... Ja doch.
Oh, jetzt geht's los.
Warum nicht für beide?
Ja, das logisch wäre, heißt ja nichts.
Ja, für beide.
Das heißt ja heutzutage
nichts. Weil ich, wenn ich mich so an meine Zeit in der Behindertenwerkstatt in Ratingen zurückerinnere, ja, ich habe keinen Zivildienst gemacht, fand ich das zwar in dieser Situation anstrengend, aber im Nachhinein betrachtet, fand ich das gut. Und ich glaube, dass es einigen Leuten da draußen ganz gut tun würde, mal irgendwas anderes zu sehen und
also
Krankheit zu pflegen oder was auch immer.
Ich finde das insofern gar nicht so verkehrt, als dass es halt so ein bisschen Berufserfahrung ist, die man noch vor dem Studium, wenn man studiert zum Beispiel, bei meinem Fall war das so, sammelt. Ist gar nicht so verkehrt, also in irgendwas im Berufsleben mal so ein bisschen drin gesteckt zu haben.
Stimmt schon. Also natürlich es, nicht ich kann da wenig zu sagen, weil ich weder beim Bund war noch Zivildienst
gemacht habe. Mama, wieso das denn?
Na, wegen meiner jüdischen Vergangenheit, beziehungsweise meinen Verwandten, bist du dann...
Und dann musstest du nicht, oder was?
Bist du komplett... Ja, kann ich aber auch verstehen. Also als ich davon erfahren habe, habe ich das natürlich sofort geltend gemacht. Ist ja auch irgendwie... Also ich kann es ein Stück weit verstehen, weil... und die Argumentation, die du dann anbringst, ist sozusagen meine Großeltern, die waren ja beide...
Genau,
ist
die Nachfolgearmee der Wehrmacht. Und
genau, das sind ja beide... Meine Großeltern, muss man dazu sagen, sind sogenannte Schindlerjuden, also sind wirklich in Auschwitz gewesen und wurden von Oskar Schindler befreit, so wie in dem Film Schindlers Liste. Sind auf...
Oma und Opa,
ja. Mhm. Sind also auf Schindlers Liste, sind also... Man muss tatsächlich...
Haben die den Film gesehen?
Ja, die waren am Set eingeladen und legen auch am Ende einen Stein auf sein Grab, ja.
Ach, cool.
Deshalb habe ich ein Autogramm von Steven Spielberg zu Hause.
Echt? Waren die auch so erschreckt vom, wie heißt der ist das Ralph Fiennes oder Fiennes oder wie der heißt? Oh. Der den Dings spielt, den Nazi-Kommandanten da?
Das weiß ich nicht.
Der Amon Goethe.
Ich war da noch zu jung, um mit ihnen darüber. Meine Großeltern haben da auch nie mit uns drüber
gesprochen. Der oben auf der Veranda sitzt und aus Spaß schießt.
Ja. Weil ich gehört habe, dass es halt Leute gab, die dort gefangen waren und die sagten, dass diese Darstellung der Schauspieler so erschreckend echt war, dass sie quasi halben Herzkasper bekommen haben und vom Set gehen
mussten. Kann ich mir gut vorstellen, dass man das nicht unbedingt gern nochmal durchleben will. Ja. Aber jedenfalls...
Ja, und deswegen musst du kein Zivi machen.
Und dann kannst du halt klar argumentieren, ganz ehrlich, also die Armee, die meine halbe Verwandtschaft ausgelöscht hat oder meine Vorfahren, für die will ich jetzt nicht noch arbeiten müssen. Und dann, da widerspricht dann natürlich keiner in Deutschland. Und dann bist du freigestellt. Ich wurde lustigerweise sogar mit 1 gemustert, was für mich heute... Wo ich mich fühle wie im Körper eines 80-Jährigen, kann ich mir das selber nicht vorstellen. Aber damals noch keine Brille, keinerlei Allergien, das Gardemaß in Anführungsstrichen von 1,85 plus, ich war damals sehr schlank, also war kein Dürrer, Übergewicht, kein Übergewicht. Und das reicht dann im Prinzip.
Und Vollständigkeit der Geschlechtsteile?
Naja, gut, das haben sie, weiß ich nicht.
Haben die es bei euch nicht überprüft? Bei uns haben sie es überprüft.
Steht das da auf dem Zettel Vollständigkeit der Geschlechtsteile?
Ich habe keine Ahnung, was genau da überprüft wird, aber du musst halt die Hose runterlassen.
Haben gesagt, sie haben nur einen halben Penis. Nee, das ist ein ganzer.
Ja, du musst die Hose runterlassen, dann husten sie mal. Aber ich wusste nicht, dass da auf dem Bogen möglicherweise steht
Vollständigkeit
der Geschlechtsteile.
Ja. Aber nochmal, um zum Thema zu kommen, deshalb kann
vielleicht war es auch eine spezielle Untersuchung bei mir.
Ich kann es nicht beurteilen, wie Zivildienst letztendlich ist, aber von dem, was ich so gehört habe, alle meine Freunde haben es gemacht, war es sogar so, dass ich so ein bisschen neidisch war, weil sie nach der Schule so eine gewisse Regelmäßigkeit dann hatten, die nicht Schule war. Und ich war sozusagen ein bisschen, ich hatte mich dann schon eingeschrieben an der Uni, bin aber nicht hingegangen, sondern habe den ganzen Tag Quake gespielt und habe da so ein bisschen... nicht die Bodenhaftung, aber so mir hat so nach der Schule, wenn du dann so plötzlich komplett frei bist, von 0 auf 100, da konnte ich nicht so gut mit umgehen, ehrlich gesagt.
Mhm. Glaube ich auch, dass es vielen so heutzutage so geht. Einfach mal, pünktlich anfangen, pünktlich irgendwo da sein und 8 Stunden arbeiten, einfach mal einen geregelten Ablauf haben, damit haben viele bestimmt Probleme.
Ja, und du gehst dann an die Uni und da ist ja mehr oder weniger, zumindest an der Frankfurter Uni war das zu dem Zeitpunkt noch so, da hat ja kein Schwein sich interessiert. Du warst nicht in der Klasse mit 30 Leuten oder so, sondern du warst in einem Hörsaal mit 500 Leuten.
Musst du alles selber machen.
Kein Mensch, du kanntest keinen Mensch, kein Mensch kannte dich. Dem Professor war scheißegal, ob du da sitzt oder nicht, ob du zuhörst oder nicht. Also das war eine ganz neue Erfahrung. Dich hat da keiner an die Hand genommen und das war auch mit ein Grund, warum ich am Anfang an der Uni so abgekackt habe.
Was hast du nochmal studiert?
Alles mögliche. Ich habe Amerikanistik und Rechtswissenschaft und Sport studiert.
Und hast du irgendwas zu Ende gemacht?
Nee.
Wann hast
und dann habe ich später nochmal mit Medienwirtschaft angefangen in Köln. Dann
hast du denn irgendeinen Schein mal gemacht?
Ja, Scheine habe ich schon gemacht, ja.
Aber so wie heißt das? Tutoren, wie heißen denn die nochmal Tutorium, genau. Tutorium-Scheine.
Ich hab zum Beispiel eine Hausarbeit geschrieben zum Thema
Das waren die da.
Die Begründung des Rechts durch Aristoteles und Hobbes. Das muss ich bei Rechtswissenschaft. Habe ich immer noch die Hausarbeit, weil es die einzige war, die ich je geschrieben habe. Und die habe ich immer noch zu Hause. Mein ganzer Stolz. 7 Punkte.
Sehr gut.
Nice.
7 Punkte.
7 oder 8, ja.
Großartig.
Wie mir Juristen gesagt haben, gar nicht so schlecht ist, auch wenn die Höchstpunktzahl, glaube ich, 15 oder 13 ist.
War das dein freiwilliger Wille, auf die Uni zu gehen oder der Druck deiner Familie?
Die Großeltern.
Das war so. Ich hatte ja mega die Orientierungslosigkeit nach der Schule, weil ich einfach überhaupt nicht so richtig wusste, was ich will. Ich wollte ja immer so Schauspieler werden, aber das war kein realistisch zu erlernender Beruf für mich. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, wirklich zu einer Schauspielschule zu gehen oder so. Das war einfach irgendwie, ich weiß auch nicht warum, es war irgendwie kein Thema für mich. Und dann habe ich gedacht, okay, was kannst du und was magst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin schon jemand, der gerne so den Diskurs sucht, gerne argumentiert, gerne auch ein bisschen so eine gewisse Streitkultur pflegt. Und ich könnte mir vorstellen, Anwalt zu sein, weil ich aber auch so eine romantisierende Vorstellung von, weiß ich nicht, Matlock im Gerichtssaal oder so hatte. Und dann habe ich Sport und Amerikanistik studiert, weil ich gedacht habe, ich will irgendwie Sportjournalist werden. Das waren so Sportmanagement, das waren so am weitesten die Gedanken, die ich hatte. Und dann kam ja schon relativ schnell
Spielerberater.
Wäre damals eine richtig smarte Idee gewesen übrigens.
Ja.
Aber dann kam ja auch schon relativ schnell Giga um die Ecke. Das wollte ich euch übrigens auch fragen, weil ich habe meine Geschichte, wie ich zu Giga gekommen bin, ja schon 10.000 Mal erzählt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt, bei Jochen weiß ich so ein bisschen, aber bei dir, Georg, zum Beispiel, weiß ich es überhaupt nicht. Erzähl doch mal.
Die Giga-Geschichte. Ja.
Wie bist du überhaupt auf Giga aufmerksam geworden?
Vor allen Dingen, ich war überhaupt niemand, der großartig jetzt besonders in den Bereich Medien oder sonst was gehen wollte. Also ich habe nichts in der Richtung vorher gemacht, noch nicht mal irgendwie in der Zeitungsredaktion oder so ein Praktikum gemacht. Ich komme allerdings auch vom Dorf. Da ist jetzt nicht so, als ob man einfach um die Ecke geht und drei Zeitungsredaktionen
hab ich aber auch nicht
und zwei
gemacht.
Fernsehsender hat.
Ja.
Haben viele ja nicht. Ne? Für viele war es bei Giga ja so, dass das der erste Kontakt in diese entsprechende Welt war. Und wir haben ja auch sehr viel aus unseren Zuschauern damals rekrutiert oder aus Leuten, die zumindest uns als Sender halt kannten. Aber bei mir war das so, dass der Jens, der mein damaliger Mitbewohner, bei NBC Europe gearbeitet hat und dort irgendwie zweimal die Woche oder so das Zuschauertelefon betreut hat. Also da gab es kein durchgängig besetztes Zuschauertelefon, sondern da gab es halt so ein Prakti quasi, der zweimal die Woche da so eine Telefonstunde oder zwei eingelegt hat. Und dort hat er eben den Olli Weiberg und Willi Jansen getroffen, unseren Programmdirektor, und ich weiß gar nicht, was Willi, Chef der Programmplanung, glaube ich, war der ursprünglich, die gerade dieses Projekt Giga auf die Beine stellten. Das muss dann irgendwie so Mitte 98 gewesen sein oder so. Und
da waren Ende 20, ne? Ich glaube, Olli war 27.
Genau, Olli war 29, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht genau. Also Ende 20, ich glaube, Willi war Anfang 30, bin ich ganz sicher. Also beide eigentlich noch sehr, 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 sehr jung dafür, dass sie hauptverantwortlich sind, zumindest inhaltlich für so einen Sender. Und Willi hat ihm wohl gesagt, sag mal, kennst du nicht noch jemanden, wir suchen noch Moderatoren. Kennst du da nicht noch jemanden hier, so Sendungen über Computer und Internet und so? Und daraufhin haben wir mit unseren tollen Computerkenntnissen, wie gesagt 1998, irgendwie so ein Foto eingescannt und zusammen quasi so eine kleine Bewerbung geschrieben, ein Foto, wo wir beide drauf waren, zusammen eine Bewerbung. Und dann haben die sich zurückgemeldet und haben halt mich eingeladen zu einem Casting.
Und aber was war denn dein Lebensplan bis zu diesem Zeitpunkt? Also wenn jetzt Giga nicht gekommen wäre, was hättest du denn gemacht oder was wolltest du machen?
Ja, ich hatte angefangen
Und wie alt warst du überhaupt?
24. Ich hatte angefangen Informatik zu studieren, hatte das nach 4 Semestern geschmissen und hatte dann gearbeitet, also einfach so ein Job, der hat angefangen in einem Lager, also erst irgendwie im Lager Kartons sortiert und dann habe ich mich dann hochgearbeitet quasi in das entsprechende Büro und durfte tolle Sachen mit Excel-Tabellen und so machen, weil ich einer der wenigen war, die so halbwegs mit dem Computer umgehen konnten und hatte eigentlich geplant, mir einen anderen Nebenjob zu suchen. Das war bei bei Hewlett Packard in Ratingen. Ne? Jochen, das kennst du noch ganz gut.
Ja,
vermutlich. Und ja, da hatte ich einen Studentenjob schon und wollte eigentlich BWL studieren oder Wirtschaftswissenschaften oder irgendwas in diese Richtung gehend, hatte aber noch keinen Studienplatz bekommen. Also ich hätte einen Studienplatz gehabt in Magdeburg, den ich aber ablehnen musste, weil ich dort halt meinen Studentenjob nicht weiterführen hätte können und hatte dann überlegt, wieder zu studieren, / weiter zu studieren, als das Giga-Casting dann dazwischen kam. Okay. Ja, und da war eben Tom Westerholt, der angefangen hat als Sport and Fun Moderator, und es war halt nicht so ein klassisches Casting, wo man alleine vor der Kamera ist, sondern es gab zwei Segmente, einmal Tom und ich zusammen quasi, wie ich Tom eine Website meiner Wahl vorstelle. Und der zweite Teil des Castings war so Freestyle.
Also Tom war zu dem Zeitpunkt quasi schon
da. Der war schon da. Genau. Ja. Der war einer der ersten, die schon fest eingeplant, angestellt, wie auch immer waren. Und also ich habe dann diesen ersten Teil mit Tom zusammen gemacht und hab ihm eine Website vorgestellt. Und das war halt 98. Da gab es halt Webseiten, wie man sie heute kennt, die multithematisch sind, gab es im Prinzip nicht. Es gab im Prinzip, stell dir halt vor, Leute laden einzelne Word-Dokumente hoch. So ungefähr musst du dir damals Webseiten vorstellen. Und das war irgend so ein Joke-Ding, wo es darum ging, dass der Weihnachtsmann ja eigentlich gar nicht wirklich so viele Geschenke ausliefern könnte, denn wenn er zu 6 Milliarden Menschen reisen müsste, dann müsste sein Schlitten so und so viel wiegen und die Beschleunigung haben und so. Es war halt lustig, nerdlustig. Das war die Website, die ich vorgestellt habe, und der zweite Teil war mich selbst beschreiben, / vorstellen, also ein bisschen über mich selber erzählen.
Aber das
habe ich halt gemacht.
Das war noch gar nicht gezielt Gaming. Also
nee, überhaupt nicht. Es war auch noch, stand noch gar nicht fest, welche Themen, also wer in welchen Bereich kommen sollte. Aber als ich dazugekommen bin, war der Sportbereich schon besetzt. Das war eigentlich der Bereich, den ich gerne gemacht hätte zu dem Zeitpunkt. Und nicht besetzt waren Help und Gaming. Also ne, der Tech-Bereich quasi von Giga und der Gaming-Bereich. Und dann dachte ich mir, na gut, ich habe früher viel gezockt. Zu dem Zeitpunkt, als ich bei Giga angefangen habe, war ich gar kein so aktiver Zocker. Ich hatte vielleicht irgendwie ein Spiel, so einen Fußballmanager oder so, und das war's, dass ich mal gelegentlich gespielt habe. Aber so meine aktive Zockerzeit war halt C64 und Amiga. Das endete so Mitte 90er, so ungefähr, Mitte, Ende 90er. Und bis dann die PC und die PC-Gaming-Zeit anfing bei mir, verging eigentlich ein bisschen Zeit. Und trotzdem dachte ich mir, okay, dann muss ich mich da halt reinarbeiten. Und dann war das eben mein Thema. Und ich bin damals nach Hause gekommen von diesem Casting, und ich habe noch nie ein Casting vorher gemacht und auch nie danach ein Casting gemacht und hatte dementsprechend auch überhaupt keine Ahnung vom Thema Medien oder Fernsehen oder sonst was. Ich habe nur zu meiner Freundin gesagt, also besser hätte ich es nicht machen können. Wenn die mich nicht nehmen, dann muss ich nie wieder was in die Richtung machen. Weil mir klar war, ich könnte das nicht besser. Also ob es nun gut war oder nicht, ist ja völlig irrelevant. Mhm. Ich wusste nur, ich hätte das nicht besser machen können. Sprich, wenn die mich nicht nehmen, muss ich mich auch nirgends anders bewerben, weil dann reicht das eben nicht dafür.
Ja.
Ja, aber sie haben mich genommen. Einen Tag später haben sie angerufen.
Ja, ist lustig. Ist gar nicht so weit weg von meiner Geschichte.
Ja, wobei, weil bei dir war das ja so, dass ich schon unter denjenigen war, die Bewerbungen gesehen haben und die dann die Einladung für die Castings gemacht haben.
Du fehlst, irgendwie hast du so manche Tonaussetzer, ich weiß nicht so.
Ich habe Tonaussetzer, weil ich gehe näher ans Mikro.
Ja, ich weiß nicht, ob es war nicht.
Hörst du mich jetzt besser?
Sag nochmal, was du eben gesagt hast bei den
letzten. Ich sagte, als du gekommen bist, da war ich ja schon unter denen, die jede Bewerbung gesehen haben, also und vorsortiert haben.
Du hast ja quasi und mein Casting durchgeführt.
Ja, und ich habe auch, ich deine Bewerbung gesehen, nee, deins nicht, Jochen, oder?
Doch.
Ja? Nee, ich glaube nicht, weiß ich nicht.
Oder war das Tom?
Also ich glaube Tom, aber bei Etienne war ich einer derjenigen, die Etiennes Bewerbung halt auf den Stapel für die Castings gelegt haben und nicht zu den Aussortierten. Das war mit dem Salikmann, mit Stefan. Zusammen haben wir dann immer irgendwo gesessen und haben uns die ausgedruckten Bewerbungen bei einem Bierchen vorgenommen und sind die halt durchgegangen, und dann hatten wir halt den Stapel für diejenigen, die wir potenziell einladen oder definitiv einladen, und dann halt direkt den Stapel für die uneingeschränkt abgelehnt sind.
Da sieht man mal, ich stehe in der Schuld. Natürlich. Aber das ist krass, im Prinzip verdanke ich diesem einen Moment meine gesamte Karriere, weil wenn du an diesem Abend mit Stefan gesagt hätte, so Gott, was ist denn das für ein Vollidiot? Was,
ich kannte dich ja, was, ne? Also ich wusste ja, dass du, also ich wir kannten uns aus dem PCX-Forum.
Aus dem PCX-Forum, stimmt, ja.
Mhm. PCX oder Maniac, also die beiden Foren, daher kannte ich dich. Also was heißt kannte, ne? Aber daher wusste ich zumindest, und Simon auch, ne? Mhm. Wusste ich halt zumindest, was mit dem Namen anzufangen und hatte halt, also ich konnte mich an dich erinnern und Dinge, die du geschrieben hast und Beiträge, die du geschrieben hast. Oh je. Und da dachte ich mir, oh, der hat anstrengende Züge. Hm. Der ist so einer, der gerne mal auf Konfrontationskurs geht. Aber der ist mir halt auch aufgefallen als jemand, der inhaltlich definitiv ein echter Gamer ist. Und das war mir ganz wichtig. Ich wollte, dass wir Leute ins Casting einladen, die richtige Gamer sind. Und dann halt gucken, wer von den Gamern ist fernsehtauglich und nicht den umgekehrten Weg wählen. Mhm. Gucken, wer fernsehtauglich ist.
Und dann
ist
hoffen, dass...
Und schauen, ob irgendjemand vielleicht ein bisschen Gaming-Affinität hat.
Ja. Und ich muss sagen, damals, als ich dann das Casting gemacht habe, ich erinnere mich noch, es waren irgendwie noch 3-4 andere auch an dem gleichen Tag da. Und ich glaube sogar welche aus der Branche, irgendwelche PR-Manager oder keine Ahnung was.
Ja,
du kanntest, du kanntest die auch alle und ich bin dann da so rausgekommen und dann haben die so noch mit dir gequatscht und die waren alle so... weiß ich nicht, und ich bin da so völlig geknickt rausgekommen und habe gedacht, okay, ich höre nie wieder was von denen. Ich habe wirklich alles so mir angeguckt und so gedacht, okay, nimm doch mal so einen Snapshot von allem mit, weil du wirst es zum letzten Mal hier alles sehen. Ich war mir so hundertprozentig sicher, dass ich nie wieder was von Giga höre, weil ich jetzt auch nicht besonders gut war. Ich war unfassbar aufgeregt. Der einzige Teil, der einigermaßen okay war, war, wo ich dann, glaube ich, am Computertisch saß und irgendwie ein Spiel vorstellen musste, wo ich einfach alles zusammengelogen habe, weil ich das Spiel nicht kannte. Aber der Part, wo ich auf dem Sofa saß und mal was über mich selbst erzählen musste, den gibt's ja leider auf YouTube, weil den irgendwie jemand nochmal hochgestellt hat und zusammengeschnitten hat mit all meinen Schmatzern und Ass und also nochmal das Worst-Ding daraus gemacht hat.
Krass.
Und es ist so unfassbar unangenehm. Und das sag ich als jemand, der jetzt wirklich seit 18 Jahren vor der Kamera steht und dem nicht mehr so viel peinlich ist, aber ich, das ist mir unangenehm.
Ich fand mein Casting auch richtig schlecht.
Und ich kann es mir bis heute nur erklären, dass, weiß ich nicht, nur noch 3 andere wirklich Vollidioten sich beworben haben, dass ich diesen Job
gekriegt habe. Bei mir ist das genau umgekehrt. Ich bin halt überkritisch eigentlich bei den meisten Sachen, die ich mache, aber ich, vielleicht, wenn ich es heute sehen würde, würde ich es auch schlimm finden. Aber zumindest mein Eindruck, ich war auch wie auf so einem High. Also ne, wie nicht das Tier, sondern ne, also als wenn ich high gewesen wäre, weil ich eigentlich jemand bin, der vor sowas totalen Schiss hatte. Mhm. Vor so einem Casting, Kamera, vor Leuten sprechen und so. Ich bin ja der totale Schisser bei sowas. Und als ich das in dem Moment überwunden hatte, bei meinem ersten Casting, da stehe ich vor einer Kamera, hab das noch nie gemacht und irgendwie, mir sind nicht die Knie weich geworden, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Und es ging alles locker und flockig von der Hand. Ich glaube, da habe ich so ein Selbstbewusstseinsschub bekommen, dass dieses Casting dann besser funktioniert als vermutlich einige Takes oder etliche Takes auf on air.
Bei mir war es also auch so eine Flucht nach vorne, dass ich gedacht habe, weil ich bin ja auch nicht da wirklich, also der zu dem Zeitpunkt war ja Thomas Schanze schon bei Giga, über den habe ich das ja auch irgendwie alles erst erfahren und ich habe den besucht und ich habe Giga eigentlich gar nicht so viel geguckt. Ich kannte es so vom Durchseppen, weil zu dem Zeitpunkt man natürlich, wenn irgendwie was mit Video oder Computerspielen im Fernsehen war, als Zocker hast du das einfach abgespeichert, so viel, weil es einfach keine Alternative gab, außer Hugo. Deshalb kannte ich das so, aber ich war jetzt nicht irgendwie ein krasser Giga-Fan oder habe das auch nicht dauernd geguckt oder so. Dafür war ich
waren ja viele
zu viel mit Quaken auch beschäftigt. Und dann habe ich aber, als ich dann da war, fand ich, das war das sehr beeindruckend auf mich alles. Also muss ich auch aus heutiger Sicht war ja auch das Giga-Studio und das Equipment und die Leute, wie die da alle mit einer Selbstverständlichkeit und einer Per-Du-Mentalität da durch die Studios gegangen sind, das kannte ich halt alles nicht. Diese ganze Medienwelt von hippen, jungen Leuten, mehr oder weniger alle attraktiv, mehr oder weniger alle schlagfertig, alle irgendwie unglaublich selbstbewusst.
Aber das kam mir aber auch das noch hat unwirklich ganz schön Eindruck vor, gemacht, als ich zum Teil schon da gearbeitet habe. Ja. Mir kam das manchmal auch unwirklich vor. Weil das Studio war ja für uns so ein bisschen wie, na fast, ich will nicht sagen WG, aber so in diese Richtung ging das. Ja. Also auch das alte Green Studio damals, also das von der ersten Sendung, nicht von der Games-Sendung, es wurde ja später dann das Studio der Games-Sendung. Und für mich vor allen Dingen war das echt so, man hat die Wochenenden da verbracht. Wir haben Schlüssel da gehabt, wir haben dort gezockt, wir haben dort Zock-Sessions gemacht. Und ich musste mich manchmal auch irgendwie so ein bisschen wachrütteln und mir denken, ich sitze gerade in einem Studio von einer landesweiten Fernsehsendung und trinke ein Bier und spiele Counter-Strike und so. Also so ein bisschen unwirklich war das für mich selbst. selbst als ich noch dort gearbeitet habe.
Wohl wissend, dass die Webcams ja oft noch an waren. Das genau, heißt, ja, dass die also, Webcams also die Leute, waren. Die Leute konnten also über die Webseite mal nachgucken, ist denn da im Studio Licht und was passiert? Da gab es immer eine Decken-Webcam, glaube ich, die das alles...
Mehrere. Ja, und es war immer ein Kasten Bier am Wochenende im Studio.
Das heißt, immer. Man konnte immer sehen, wer ist
das denn da. Das war ja dann zu Giga Games-Zeiten noch krasser, weil wir so absurde Arbeitszeiten dann hatten, ja, dass ja, du ja... im Prinzip dein Sozialleben und dein Freundeskreis sich zwangsläufig auch auf die Leute, die im Container dann zu dem Zeitpunkt waren, beschränkt hat. Und ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt kam 24 raus, die Serie, wie wir da abends immer auf der fetten Giga Games Leinwand, 3 oder 4 Folgen 24 hintereinander geguckt haben.
Ja.
Gute Zeiten.
Das, oder halt zu, irgendwie zu Simon oder so und dann Metal Gear Solid gezockt und so.
Da war es auch nicht schlimm, dass man ganz wenig Geld nur verdiente.
Nee, aber also ich bin gefragt worden neulich, ob ich denn diese Zeit irgendwie vermisse und zurückhaben will und so. Und dann dachte ich mir nur, also ja, es gibt natürlich Situationen, die dort toll und cool waren, aber das war so anstrengend. Also dieses bis 0 Uhr immer arbeiten, das hat so viel so schwierig gemacht. Ne? Also dieses, dass man nur noch mit Kollegen eigentlich zu tun hatte.
Ja, es hat einen isoliert.
Und auch dann aus dieser Welt,
es hat einen isoliert,
aus dieser Welt irgendwie gar nicht mehr rauskam.
Ja, genau. Es hat einen isoliert und zeitgleich muss ich sagen, bis heute wirkt es noch nach, weil mein Biorhythmus sich damals wirklich, ich meine, ich war schon immer einer, der eher spät ins Bett gegangen ist. Schon zu Schulzeiten habe ich dann irgendwie Harald Schmidt geguckt und so und bin deshalb auch schon spät ins Bett gegangen.
Ja, ich auch.
Aber das war halt nochmal was anderes als bis 0 Uhr. Du bist ja dann auch, oder zumindest ging es mir so bei Giga Games, wenn die Sendung zu Ende war, warst du auf deinem Adrenalin-Höhepunkt so ungefähr. Du hast voll irgendwie da vor der Kamera Action und Halligalli gemacht und natürlich auch versucht, irgendwie eine gute Show zu machen. Und dann war es 0 Uhr. Und du warst irgendwie so, okay, was machen wir jetzt? So nach dem Motto.
Alles zu unter der Woche?
Ja, du kannst nicht in Sportverein gehen, du kannst niemanden mehr anrufen. Alle deine alten Freunde, die nicht bei Giga Games arbeiten, mehr oder weniger pennen. Und was machst du dann? Entweder du bist dann mit denen noch irgendwie in die Altstadt gegangen oder du hast halt da noch mit Leuten gezockt, du bist aber nicht vor 4 Uhr pennen gegangen.
Mir ging das ähnlich. Es gab bestimmt welche, die das zu zivileren Zeiten geschafft haben. Also gerade die damals festen Partner, feste Partnerin hatten, die nicht bei Giga gearbeitet haben, die vielleicht irgendwie dann nach Hause gekommen sind und um 1 Uhr im Bett waren oder so. Aber ich zählte da nicht zu und ich glaube, viele von uns.
Und es sind auch sehr viele Beziehungen zu Ende gegangen.
Ja, durch diese Geschichte. Das ist also unweigerlich.
Und entstanden.
Also überleg halt, entstanden natürlich auch, stimmt, Jochen. Aber also ja, bei jedem von uns, ne? Jeder von uns hatte ja zumindest mal zu irgendeinem Zeitpunkt eine Partnerin, die auch in der Giga-Welt gelebt und gearbeitet hat.
Wobei Jochen ja nie bei Giga Games war, muss man sagen.
Aber
Jochen hatte ja immer sich das Nest gemacht in der erfolgreichen Mittagssendung und ist dann nach Berlin und hat sich
vorher war ich in London und habe zugeschaltet zu Giga Games. Hallo.
Das habe ich schon vergessen.
Das Londoner Studio.
Da hast du echt was auf dich genommen.
Der Korrespondent.
Der London-Korrespondent. Was eigentlich nach wie vor eigentlich irgendwie eine ganz coole Idee ist, zu sagen, wir haben unseren Mann in London, nur in London geht halt Gaming technisch zumindest Ende der 90er ging da auch nicht so viel.
Nee, war das nicht auch irgendwie so eine semi-politische Entscheidung?
Es war eine Entscheidung um die Sendelizenzen, die eine englische Sendelizenz, die NBC da noch hatte, ich bin mir nicht sicher, aber es war
vermutlich irgendwie sowas.
Und dann hat irgendwann einer mal gesagt, von der Medienaufsicht wahrscheinlich, ihr sendet ja gar nicht. Wir müssen da jemanden hinschicken, der von da sendet.
Wie lange hast du dann?
Genau wie die ganzen Lokalstudios, damit man in den entsprechenden Kabelnetzen in den Bundesländern drin
bleibt. Wie lange hast du in London gelebt,
Jochen? Ein halbes Jahr oder
sechs, und wie war das eigentlich?
6-7 Monate. Ich war in der Nähe von der Kings Road, da wo das, um die Ecke ist das Chelsea-Stadion.
Hat dir Giga dann eigentlich die Wohnung gezahlt?
Ja, sie wollten mich aber erst in irgendein Drecksloch in irgendeinem so Tages-, also
Jugendherberge.
Ungefähr habe ich gesagt, Leute, leck mich am Arsch. Ja. Und dann mussten sie, glaube ich, aber dann doch irgendwie 3000 Euro bezahlen für eine 40 Quadratmeter Wohnung.
London.
Das war eine nette Ecke da und es war echt schön. Und das Büro war nett, man konnte machen, was man will. Und ich war da ja früher in einem Büro mit dem David Oertling, den viele vielleicht jetzt von NTV als Chefreporter und so kennen, der mit den grauen Haaren, der manchmal auch
der Mann spricht. Von Emily, oder?
Der Mann von Emily, genau, der ist ja bei NTV auch oft zu sehen und der saß in dem Büro als Korrespondent, als England-Korrespondent und das war ganz nett. Nett war auch, als ich irgendwann nach Hause kam, ich war am Wochenende bei meiner Freundin in Mallorca, die hatte da ein Praktikum gehabt und dann bin ich dann von London immer nach Mallorca gefahren, flog am Wochenende und dann kam ich zurück. Vor allem habe ich die Geschichte euch schon erzählt, da stand die Polizei bei mir vor der Tür in London.
Nee.
Und fragte mich, wo ist denn ihr Vermieter, der über ihnen wohnt? Ich so, keine Ahnung, den habe ich schon lange nicht gesehen. Und ich hatte mich auch immer so gewundert, warum es in dem Haus grundsätzlich so feucht warm roch. Dann während ich weg war, oben gab es einen Wasserrohrbruch. Und die Hanfplantage ist überflutet worden. Dann stand die Feuerwehr im Haus und hat an die Polizei gerufen, weil der Typ wohl irgendwo um die ganze Bude nur eine einzige Hanfplantage war.
Ich dachte, die Leiche von dem hätte man dann gefunden.
Aber das hättest du doch riechen müssen.
Ich hatte damals...
Warum riecht das so intensiv, wenn es nicht brennt? Also nur die Pflanzen durch die Tür? Die
Pflanzen riechen auch.
Ja. Das weiß ich nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ich bin jemand, der keine Hanfplantage zu Hause
hat. Ich konnte den Geruch nicht unterscheiden, Etienne.
So. Ich habe das auch nochmal in einer Doku gesehen.
sehr gut.
Aber das
wie das riecht.
Genau. Und da habe ich mir das eingeprägt. Aber das sind immer ganz schöne Geschichten. Wir werden bestimmt in der Vergangenheit noch häufiger mal auch über alte Giga-Zeiten reden. Haben auch ganz viele Leute, haben uns auch geschrieben, die teilweise das damals auch verfolgt haben, aber vielleicht auch das gar nicht wissen und das aber trotzdem interessant finden. Also wenn ihr auch noch Fragen habt zu früher oder so, könnt ihr das natürlich auch gerne mal auf die Podigy-Seite in die Comments hauen. Das ist momentan so der einzige echte Comments-Bereich, den wir haben. Ne?
Das Problem ist, wir können da keine Rückantwort geben aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung, die Podigy hat. Also das heißt, wir können keine E-Mails mehr einsehen und dementsprechend auch nicht antworten. Das weiß vielleicht niemand. Das heißt, wenn ihr die Kommentare ablasst, können wir die zwar lesen, aber nicht mehr darauf antworten.
Ja, aber das macht ja nichts.
Aber ihr
könnt euch sicher sein, dass wir sie lesen.
Ja, ich lese jetzt vor allen Dingen mal einen interessanten, weil wir in der letzten Folge ja über die komische Sprechweise des Kapitäns und der Kabinencrew
gesprochen. Ja, genau, habe ich auch gesehen schon in den Kommentaren.
Da hat sich nämlich jetzt jemand gemeldet, als Kabinenpersonal kann ich da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Auf Kurzstrecke meldet sich der Kapitän zweimal. Einmal zur Begrüßung und zum Verlassen der Reiseflughöhe, weil das während der Landung ja nicht mehr geht. Die Frage, warum geht das nicht? Und da es meist 3 bis 5 Flüge an einem Tag durchgeführt werden, fliegen die meistens nicht in den Feierabend. Die Ansagen klingen auch oftmals aufgrund der schlechten Tonqualität etwas merkwürdig. Ich musste sehr lachen, als ihr die Pausen angesprochen habt. Das stimmt. Bis bald mal an Bord. Servus und auf Wiedersehen. Haben wir das geklärt? In der letzten Folge hatten wir das nicht gesprochen. So. Ja.
Soll ich eigentlich mal meine Schlüsseldienstgeschichte erzählen?
Ja, bitte.
Ich bin so sauer.
Ja, erzähl.
Ich bin umgezogen. Wir haben nur einen Schlüssel von der Wohnung. Und weil unsere Vormieterin, crazy ist. Oder hattet ihr schon mal Leute in eurem Haus wohnen oder direkt über neben euch, also unmittelbare Nachbarn, die so ein bisschen einen an der Klatsche hatten?
Ja, ständig.
Ja, im Moment.
Wir.
ihr beide jetzt, ne?
Ja. Wir halt, also ich zum ersten Mal jetzt in der Form und also so wirklich richtig merkwürdig, die halt nachts um 11:30 oder so angefangen hat, ihre Wohnung komplett zu saugen. Und dann hat sie, ihre Küche war über unserem Schlafzimmer. Und dann hat sie halt irgendwie nachts angefangen, in der Küche rumzuhantieren, bis wir dann irgendwann ich mal hochgegangen. Und sie hat ein Radio gehabt in der Küche. Und das hat sie dann so laut gemacht, dass sie die gesamte Wohnung beschallen konnte. Und diese Wohnung hier ist sehr lang. Also vom vorderen bis zum hinteren Fenster, was eben die Küche ist, das sind so, ich würde sagen, 15 Meter, 16 Meter oder so. Und sie hat mit ihrem Küchenradio die gesamte Wohnung bis vorne zum Wohn- und Arbeitszimmer beschallt, mit der Begründung, dass sie kein Radio in diese anderen Zimmer stellen möchte wegen des Elektrosmogs. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie laut das ist, wenn jemand über diese Entfernung die gesamte Wohnung mit einem Küchenradio beschallt, das direkt über unserem Schlafzimmer ist. Mhm. Ja, und dann haben wir halt irgendwie diverses Heckmeck gehabt, damit auch zwischendurch mal mit der Polizei wegen Ruhestörung gerufen und so weiter und so fort. Und dann ist sie irgendwann ausgezogen und wir haben uns um die...
Moment mal. Sie ist ausgezogen, sagst du.
Ja.
Also ihr habt sie nicht zum Auszug irgendwie gedrängt, genötigt, keine Gewalt.
Die hatten,
Achtung, Jochen ist wieder investigativ.
Die hat einen neuen Job bekommen. Ja. Die hat einen neuen Job bekommen. Ihre Wohnung stand dann sehr lange leer. Und bei mir ist es ja so, dass ich habe so dicke geschlossene Kopfhörer. Ich bin sowieso immer lange wach. Ne? Auch noch die Giga-Zeit und der Giga-Tages- und Schlafrhythmus. Und mich stört das halt nicht, wenn jemand dann ein bisschen länger wach ist, weil dann irgendwann, wenn ich mich hingelegt habe, hat sie meistens halt auch längst geschlafen. Aber meine Frau, für die sah es dann schon ein bisschen anders aus. Also die, wenn die morgens früh raus musste, dann war dann irgendwie noch abends um 12 das Radio an oder nachts um 12, dann sah das anders aus. Nee, aber dann stand die Wohnung halt eine Weile leer und irgendwann habe ich sie getroffen. Dann ein paar Tage vorher war ein Möbelpacker im Haus unterwegs und dann sagte sie, dass sie irgendwie auszieht, keine Ahnung, nach Süddeutschland. Und daraufhin haben wir halt der Hausverwaltung gesagt, wir würden ganz gerne diese Wohnung nehmen. Die ist dann in so einer mehr oder weniger Nacht- und Nebelaktion ausgezogen, hat diese Wohnung nie übergeben. Dann war hier zwischendurch noch ein Wasserschaden, während sie nicht da war und so weiter und so fort.
Hat die Hanf angebaut.
Stapelt sich noch. Bitte?
Sie hat keinen Hanf angebaut.
Ich weiß es nicht. Es stapelt sich ihre Post immer noch und die schicken wir dann und melden das jeweils der Hausverwaltung. Wir haben hier noch Post, die scheinbar wichtig zu sein scheint an diese gute Frau. Und unter anderem, dadurch, dass sie nie eine Übergabe gemacht hat, existiert nur der eine Schlüssel, den sie einem Bekannten gegeben hatte, damit irgendwie die Wohnungsübergabe stattfinden kann oder so, aber nicht die zwei oder drei Schlüsselsätze, die eigentlich zu der Wohnung gehören. Was bedeutet, normalerweise hätten Carla und ich jeweils einen Schlüsselsatz, so hat nur einer von uns beiden den Schlüsselsatz, was die Wahrscheinlichkeit extrem erhöht, dass man sich mal aussperrt. Mhm. Denn wenn man zwei Schlüssel oder mehr Schlüssel hat, dann müssen alle Schlüssel verloren gehen, damit man sich ausgesperrt hat. Und bei einem Schlüsselsatz eben nur einer. Und das ist gestern passiert.
Moment mal, du wohnst doch erst seit ganz kurzem in der Bude, oder? Seit nicht
mal Anfang August, ja.
Und dann hast du direkt schon scheiße den Schlüssel verloren. Oh Mann.
Ja, also nicht verloren. Der war in der Wohnung,
Das, was eigentlich sonst die ganze Zeit nie passiert, wenn man nur einen
Schlüssel... Ich habe geschätzt, dass ich vielleicht irgendwie einmal alle zwei Jahre den Schlüssel vergessen habe, wenn ich rausgegangen bin und niemand zu Hause war. Und dann hat Carla halt einen dabei, also die Wahrscheinlichkeit, dass das mal irgendwie passiert und ich einen Schlüsseldienst rufen muss, wäre halt nur gegeben, wenn mehrere Leute, also wenn alle Schlüssel gleichzeitig verlegt sind. Ist natürlich, wie gesagt, sehr, sehr leicht, wenn man nur überhaupt einen bekommen hat. Mhm. War mit den Hunden unterwegs und dachte mir, okay, wir haben nur einen Schlüssel. Es gibt keine Möglichkeit, hier einfach so leicht reinzukommen. Ich weiß noch von einem Nachbarn, der letzte Woche seinen Schlüssel verlegt und sich ausgesperrt hatte, der über den Balkon geklettert ist in seine Wohnung, weil er die Balkontür aufgelassen hat. Und also auch keine Möglichkeit gefunden hat, so mal eben diese Tür zu öffnen. Mhm. Und dann dachte ich mir, gut, dann muss den Schlüsseldienst anrufen. Ich war halt, wie gesagt, gerade unterwegs mit den Hunden und dachte mir, na gut, ich bin eine halbe Stunde unterwegs. Jetzt rufst du halt, während du unterwegs bist, den Schlüsseldienst an. Dann dürfte der ein bisschen, nachdem du zu Hause bist, kommen. Google und sehe halt irgendwie so einen Treffer mit irgendwie hier ab 5 Euro und so weiter. Mach aber erstmal die Seite wieder weg.
Schlüsseldienst ab 5 Euro.
Ab 5 Euro, genau. Mach die Seite aber erstmal wieder weg, oder schließ die Seite wieder, telefonier noch kurz mit Carla, die zu dem Zeitpunkt anruft. Keiner von uns hat eine bessere Idee, wir müssen Schlüsseldienst rufen. Mach wieder meine Google-Suche an und geh wieder auf den ersten Treffer und denk, na gut, wenn ich Schlüsseldienst Hamburg suche und der erste Google-Treffer wird ja ein halbwegs zuverlässiger sein. Auf der Seite waren dann nicht die 5 Euro, sondern da stand 20 Euro inklusive Mehrwertsteuer für die Anfahrt. Also 20 Euro inklusive Mehrwertsteuer Anfahrt. Mhm. Dann Materialkosten ab so und so viel für neues Schloss, war bei uns nicht notwendig, weil die Tür war nur ins Schloss gefallen, wir brauchten kein neues Schloss oder so. Und Arbeitsaufwand, also Arbeitskosten je nach Aufwand.
6.000 Euro pro Stunde.
Aber da stand nicht der Stundenlohn drin, ne?
Nee. Dann denke ich mir halt, naja gut, also einen geringeren Aufwand kann es nicht geben. Also die Tür ist nur zugefallen, es ist keine Special-Tür. Mhm. Dass der nächst niedrigere Aufwand wäre, dass die Türe offen ist oder eine Klinke hat.
Also was anderes. Der Schlüssel steckt einfach drin, er muss nur den Schlüssel betätigen.
Bitte. Also ich konnte mir nichts vorstellen, was weniger Aufwand ist. Dann dachte ich mir, ja gut, ich hatte neulich erst einen Handwerker hier, der hatte irgendwie einen Stundensatz von 60 Euro oder so. Denk mir halt, die Anfahrtskosten weiß ich, der Aufwand wird der geringstmögliche sein, den es gibt. Davon ging ich aus, rufst du bei denen an.
Mensch, hab angerufen.
Und ja, im Nachhinein ist man sowieso immer schlauer. Also die Menge von Leuten, die es im Nachhinein besser wissen, ist fantastisch. Als ich die Geschichte gestern schon...
Der letzte Satz hat gefehlt.
Du brichst immer ab.
Nochmal. Ja, also ich sag dir, die Menge der Leute, die es im Nachhinein besser wissen, ist fantastisch. Ja. Ich rufe also an und sag, ich bräuchte einen Schlüsseldienst, der nimmt meine Daten auf und sagt, innerhalb von 20 bis 40 Minuten ist jemand bei Ihnen. Es war so um 6:30 oder so. Mhm. Warte also vor der Tür, meine Frau kommt nach Hause, ich sitze da halt mit den Hunden rum, die, mit denen ich eben vorher spazieren war, und nach einer Stunde war immer noch keiner da. Mhm. Ich rufe nochmal an und dann heißt es, ja, der Techniker ist gerade, oder was ich der, keine Ahnung was hier, der Chef da, ist gerade noch bei einem Notfall, den er vor Ihnen, weil Kind eingesperrt oder so, der wird so in einer halben Stunde kommen. Also aus 20 Minuten bis 40 Minuten wurde jetzt schon mal anderthalb Stunden.
Mhm. Notfall mit Kind ist klar. Mhm.
Dann ruft mich ein anderer an und sagt, sein Kollege hatte irgendwie einen Notfall und das würde noch dauern, er könnte aber vorbeikommen. Mhm. Ich so, ja gut, dann komm du halt vorbei. Wir warten und dann ist er auch so 5 oder 10 Minuten später, sehe ich einen Wagen mit Essener Kennzeichen an mir vorbeifahren und denke mir noch, der wird ja keinen Schlüsseldienst mit Essener Kennzeichen haben. Fährt an mir vorbei, die Straße runter, ich sehe nicht mehr, wo der parkt und denke mir, das ist wohl irgendwer anderes gewesen, aber genau aus der Richtung kommt dann eben Mr. Schlüsselmeister, das wird später noch wichtig. Und stellt sich vor, super freundlicher Kerl, relativ junger Typ, und wir begleiten ihn dann hoch irgendwie und dann sagt er, ja, jetzt kommt nämlich der lustige Teil. Ja, ich muss sie, bevor ich anfange, muss ich über die Kosten aufklären. Ich denke mir so, naja gut, was soll jetzt großartig kommen? Anfahrtspreis weiß ich ja. Und dann sagt er erstmal, ja, das sind 39 Euro plus Mehrwertsteuer für die Anfahrt. Wir erinnern uns, auf der Seite inseriert sind 20 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Mhm. Und dann irgendwie 139 plus Zuschlag und Mehrwertsteuer für die Arbeitszeit. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich dem sage, hast du Lack gesoffen? Und er so, ja, ich weiß, das ist viel. Und ich so, das ist viel, das ist völlig absurd. Und dann sagt er, ja, Sie müssen mir den Auftrag nicht erteilen, aber dann wird Anfahrtskosten plus Stornopauschale fällig. Die ist 50 Euro plus 39 Euro plus Mehrwertsteuer. Also mit anderen Worten, für das Angefahren kommen und wieder
rufen.
Abfahren und wieder abfahren, ohne was gemacht zu haben, sagt er 100 Euro, stellt er in Rechnung.
Ja, direkt Polizei rufen.
Oder direkt. Und dann stehe ich halt
das
da und denke.
Das sind wieder Momente, wo ich sage, es ist in Ordnung, jemandem in die Fresse zu hauen.
Ja, das hast du auch richtig.
Also ich habe gestern gestreamt, habe die Geschichte auch erzählt. Da sagte er, seinem Schwager ist sowas passiert, dass der Typ 450 Euro haben wollte. Der Schwager sagte, du kriegst jetzt 100 Euro und verpiss dich. Oder ich hau dir die Kauleiste ein.
Sorry, aber ja, ich kann es verstehen.
Auf jeden Fall stehen wir dann da und das ist dann dieses, kennt ihr das Konzept der Sunken Cost Fallacy oder Sunk Cost Fallacy?
Nee.
Das ist so ein Denkfehler, den viele Leute haben, wenn ich schon mal etwas investiert habe.
Ja. Pot committed.
Ich bin quasi pot committed, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Also Bauprojekte ist so ein typisches Ding für Sunk Cost Fallacy. Wenn du weißt, jeder Euro, der da jetzt noch reingeht, ist eigentlich verschwendet und vermutlich bekäme ich sogar billiger hin, wenn ich komplett von vorne anfangen würde. Aber mit der Begründung, ich habe da jetzt schon x100, x1000, x10.000 investiert, tue ich den Rest auch noch rein. Denn hätten wir mal richtig nachgerechnet, in dem natürlich keiner gemacht, wären wir darauf gekommen, dass selbst mit ihm zu bezahlen für nichts tun, wir vermutlich noch billiger gewesen wären, wenn wir gesagt hätten, du fährst nach Hause und wir rufen jetzt einen anderen Schlüsseldienst an. Mhm. Haben wir nicht. Der Teil ist auch irrelevant. Also der Punkt ist, dass dadurch, dass er gesagt hat, 100 Euro werden quasi so oder so fällig, haben wir gesagt, gut, dann mach das Ding jetzt auf. Er nimmt sich also so eine Pappscheibe, nee, so eine Plastikscheibe.
Oh Gott, ich spuck einmal
ich auf die, er hakt die oben an der Tür ein, zieht die einmal unten durch und die Tür ist auf. 15 bis 30 Sekunden, schätze ich, war die Arbeitszeit. Und sagt dann, rechnet alles zusammen und sagt, das sind inklusive Mehrwertsteuer 330,22 Euro.
Die 72 sind.
Das und ist gut. Was machst du in dem Moment? Also,
Polizei
also wir
anrufen.
Haben natürlich. Ja, vermutlich, aber die sagen dir halt auch, naja, das ist noch im erträglichen Rahmen oder
ja,
sowas
aber
in der Art.
Naja, einfach mal machen.
Der springende Punkt ist halt, worüber ich mich am meisten geärgert habe, ist, ich habe ja zu keinem Zeitpunkt zugestimmt, 100 Euro für eine Anfahrt zu zahlen, das habe ich ja im Prinzip, hätte ich das ja machen müssen. Diese Anfahrt alleine hätte mich 100 Euro und mehr gekostet. Dem habe ich nie zugestimmt. Der hat nie gesagt, übrigens, wenn Sie jetzt mit diesem Anruf verpflichten Sie sich, mindestens mal die Anfahrtskosten plus X zu zahlen.
Ja, ich bin mir sicher, und dass ich glaube, vor Gericht,
hoffe, dass das der wunde Punkt dieser ganzen Geschichte ist, zumal Sie ja inserieren mit 20 Euro Anfahrtskosten. Mhm. Aber dass der wunde Punkt der Geschichte eigentlich ist, dass er mich durch diese Fehlinformation, hoffe ich, zumindest genötigt hat, diesen Mehrbetrag zu zahlen. Aber es wird jetzt bestimmt jemanden geben, fürchte ich, der sagt, naja, aber du hast den ja angerufen, dann musst du mal damit rechnen, dass du halt die Anfahrtskosten plus Stornopauschale zahlst. Und das fände ich wild, weil in dieser Situation, wo jemand beliebig sagen kann, das ist meine Anfahrtspauschale, der du nie zugestimmt hast, diesen Betrag hast du zu keinem Zeitpunkt zugestimmt,
du hast nur
angerufen,
musst du niemals
gesagt,
zahlen.
Mich hat niemand am Telefon darauf hingewiesen, nein, dass eine Zahlung definitiv fällig wird.
Musst du nicht zahlen.
Und deswegen dachte ich halt, naja gut, die werden vermutlich eine Gesamtpauschale haben. Denn sonst würde er, wenn für die Anfahrt schon Kosten fällig werden, würde er sagen, die Anfahrt kostet.
Das ist so ein ganz dreckiger Trick gewesen. Ich habe ja hier Notfallkind eingesperrt, ich schicke mal einen anderen. Ja, ja. Das ist doch ganz klar.
Ja gut, aber davon hat er nichts
ja gehabt. Doch, eine höhere Anfahrtskosten, anstatt 20,39.
Ja, ich glaube, die haben eine Pauschale. Und dann haben wir halt mal ein bisschen nachgeguckt und anhand dieser Telefonnummer.
Betrüger!
Anhand dieses komischen Dienstes, die sitzen im Rheinland irgendwo, je nachdem, welche Adressen man rausfindet, haben die entweder in Düsseldorf auf der Merowingerstraße ihr Geschäft sitzen, Mafia, oder in Essen oder also im Rheinland. Wir sind in Hamburg und diese Zentrale hat einen Schlüsseldienst aus dem Rheinland damit beauftragt, in Hamburg meine Tür aufzumachen. Das würde auch die lange Anfahrt erklären. Und unter dem gleichen Ding sind halt alle möglichen, unter dem gleichen Namen sind alle möglichen URLs registriert, unter anderem auch Rohrreinigungen und weiß der Teufel was
alles. Wo die Leute Not haben und sich selber schnell nicht helfen können.
Ja, das Problem ist, die Gerichte sagen halt, das ist noch keine Notlage im Sinne von einer rechtlichen Notlage, weil mein Leben ist nicht in Gefahr, das Leben meiner Familienmitglieder ist nicht in Gefahr. Im schlimmsten Fall kann ich auch 3 Nächte außerhalb meiner Wohnung verbringen. Ist zwar doof, aber es ist keine Notlage in deren Sinne. Das ist halt so ein Problem. Und die Preise, die haben, dürften vermutlich genau so teuer über dem, was eigentlich gerechtfertigt ist, sein, dass sie deswegen halt auch
aber
irgendwie
alleine
nicht
da würde,
dran
da
bekommen
würde ich
werden
direkt
können.
Als Anwalt dann mal reingehen und sagen, nimmst du oder deine Frau irgendwelche Tabletten, die ihr braucht oder so, dann wendet sich schon das Blatt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist natürlich Nepperschlepper, Bauernfänger. Das Internet ist voll von solchen Geschichten.
Das ist so ätzend.
Und diese Schlüsseldienste sind richtig krass. Ich glaube, jeder oder fast jeder kennt solche Geschichten.
Ich kann nur empfehlen,
Also gerade in deinem Fall, wo die Tür einfach nur ins Schloss gefallen ist, gibt es im Internet, auch auf YouTube oder so, gibt es eine Menge Lifehacks, wie man so eine Tür aufkriegt.
Ja, also jetzt, wo ich gesehen habe, wie der das macht, dachte ich mir, vermutlich, wenn ich auch nur irgendwie so eine Dokumentenhülle oder so bekomme, würde ich das in endlicher Zeit auch hinkriegen. Aber selbst wenn nicht, der Tipp, den ich geben kann, ist halt nur, egal womit die Seiten werben, wenn du mit denen nicht einen Festpreis ausmachst, wirst du vermutlich ein ähnliches Problem haben können wie ich, weil ich bin ja auf einer Seite gewesen, wo stand Anfahrtskosten 20 Euro und so weiter und so fort. War völlig egal. Ich musste allein für die Anfahrtskosten das 2,5-fache zahlen. Also das war völlig egal.
Hast du es denn gezahlt? Also musstest du bar zahlen oder was? Oder?
Mit Karte.
Ich hatte doch noch deine Karteinformation.
Ja. Ich nehme an, dass die halt so eine Zentrale haben, die diese Dinger vermittelt. Also zumindest sagte er auch sowas, als ich sagte, Moment, ihr habt doch mit völlig anderen Preisen geworben, sagte er, das macht die Zentrale, die vermittelt mir nur die Anrufe. Dass diese Zentrale mit irgendwas wirbt, weil sie eine Provision von demjenigen bekommen, der letztlich den Auftrag von ihnen kriegt. Also sie vermitteln
das würde
nur
vor,
und die schreiben
das. Das würde vor Gericht niemals standhalten.
Ich würde zum Anwalt gehen, Verbraucherzentrale, was machen? Und
die Verbraucherzentrale, ich weiß, Carla hat die, glaube ich, schon angeschrieben, die Verbraucherzentrale, und die haben uns schlechte Nachrichten geschrieben.
Das kann sein, weil die natürlich wahrscheinlich auch echt ausgefuchst sind und wahrscheinlich schon ständig vor Gericht gezerrt werden und die da. Okay.
Ja.
Sollen wir jetzt das Rätsel
machen? Aber die andere Frage ist, ob wir halt zumindest einen Teil zurückbuchen können und dann der umgekehrte Fall eintritt, dass sie versuchen müssen, sich ihr vermeintlich fehlendes Geld zu holen.
Hast du schon zurückgebucht? Ich glaube, es geht nicht.
Weiß ich nicht.
EC-Kartenzahlung ist schwierig, glaube ich.
Ja, weiß ich nicht. Müssen wir gucken.
Ja, ich drücke euch die Daumen. Sag mal, jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Haben wir denn überhaupt noch Zeit für ein Rätsel?
Ja, wenn es nicht so schwer ist, dann löse ich es halt schnell.
Okay, mach.
Okay.
Warum waren viele Passagiere des Eastern Airline Fluges 7 wenig besorgt, als die Maschine entführt wurde?
Du immer mit deinen Fluggeschichten.
Ich mag die.
Nochmal, also warum waren...
Warum waren viele Passagiere des Eastern Airline Fluges 7 wenig besorgt, als die Maschine entführt wurde?
Okay, wir müssen uns rantasten, Eddie, über Eastern Airline. Wo kommt diese Airline her? Wo ist sie stationiert? Was ist das für ein...
Eastern Airline, ja gut, aber nur weil die da... Trotzdem, Malaysia Air fliegt ja auch von, weiß ich nicht, Frankfurt nach Malaysia. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich weiß es.
Ja?
Sehr gut, Eddie. Wir müssen mal alle, ich glaube, ich weiß es, hintereinander schneiden.
Es ist folgendermaßen. Dieses Flugzeug wurde entführt, aber es war eine Testentführung, wenn du so willst. Es war keine echte Entführung, sondern es war eine Entführungsprobe, um für den Ernstfall zu proben, wie Reisebegleiter und Piloten sich verhalten sollen. Und da waren natürlich die Passagiere an Bord des Flugzeugs ebenfalls eingeweiht. Die sollten waren natürlich angewiesen, authentisch zu reagieren, aber sie wussten natürlich, Georg, dass es keine echten
sagen.
Terroristen sind oder keine echten Flugzeugentführer, sondern Schauspieler. Bam.
Nein.
Hast du ja oder nein gesagt?
Nein, sagte ich.
Ach ja. Also,
okay. Ist es wichtig, aus welchem
überraschend,
ich weiß. Ist es wichtig, aus welchem Land die Fluglinie kommt?
Nee, nicht unmittelbar, nee.
Du bist dran.
Handelte es sich um eine echte Entführung?
Ja.
Diese Entführung ging letztendlich gut. Also es ist keiner ums Leben gekommen.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich glaube aber ja, dass nicht explizit erwähnt wurde.
Wurden die Entführer gefasst?
Das weiß ich nicht, da es nicht explizit erwähnt wurde, aber
also
ich nehme
ja
mal
auch,
an.
Also Spiel ist ja auch...
Ist nicht wichtig für den Teil der Geschichte.
Nicht wichtig. Nee. Die Passagiere, du sagtest ein Teil der Passagiere. Gehe ich recht in der Annahme, dass es im Flugzeug aber auch Passagiere gab, die wirklich Angst hatten?
Ja, davon würde ich ausgehen.
Das heißt also, ein Teil der Passagiere hatte keine Angst. Und zwar aus dem Grund, dass ein Teil der Passagiere Frauen und Kinder waren.
Okay.
Das ist völliger Schwachsinn, weil die hätten trotzdem
Angst. Und die sind ängstlicher, meinst du?
Moment, ich habe ja nur laut gedacht, es war noch keine Frage. Meine Frage, Georg, wäre,
ja.
Damals, als du bei Giga angefangen, nein, Quatsch, haben die Entführer den Passagieren etwas gesagt, das sie beruhigt hat?
Nee.
Okay.
Das ist hier ein komplexer Sachverhalt, glaube ich. Das ist nicht ganz so einfach.
Das stimmt.
War die Entführung in Amerika?
Ja, da fing sie zumindest an, ja.
Okay, und es war ein Atlantikflug?
Nee.
Merkst du, ne?
Kannst du oder müssen
jetzt,
wir das erfragen,
jetzt
zu welcher Zeit das war?
Am 3. Februar 1969.
69? Dann habe ich's.
Okay.
Eastern Airlines. Hat es wieder irgendwas mit dem Kalten Krieg zu tun?
Nee. Jein, nein, aber nein. Das wäre irreführend zu sagen. Mhm. Es hat was damit zu tun.
Es war ein Flug von Amerika nach Südamerika. Von Nord nach Südamerika.
Nein.
Es war ein Flug von Amerika nach Europa.
Nein.
Hat er doch eben gesagt. Das ist
ein Atlantikflug gewesen.
Ach so, das habe ich.
Also vermutlich wäre es ein Atlantikflug gewesen. Kann auch über den Pazifik fliegen.
Habe ich nicht. Also war es war es ein Flug innerhalb Amerikas?
Ja.
Wieso stellst du zweimal Fragen, obwohl einmal Nein beantwortet wurde? Du bist doch
Frage
gar nicht dran.
Hätte ich
bin
gestellt,
dran.
Wenn ich sie gehört hätte.
Ich war dran. Georg, es war ein Flug innerhalb Amerikas.
Das, wie Etienne schon richtig sagte, genau.
Das wäre aber meine Frage jetzt
schäbiges
gewesen.
Jahr
das wäre meine Frage gewesen. So, also, ein Teil war besorgt, der andere Teil nicht. Das heißt, es muss eine Unterscheidung zwischen den Passagieren geben.
Fantastisch, Sherlock, richtig.
Sag mal, du Arschloch, du kennst die Auflösung, machst jetzt einen auf Klugscheißer, obwohl du eben schon gesagt hast beim Schlüsseldienst, dass du die Leute hast, wirklich, die dir hinterher gute Ratschläge geben.
Das ist also wirklich, halt verdammt nochmal die Fresse. Als ob Günther Jauch bei Wer wird Millionär sitzen würde und jedes Mal sagen würde, Gott, sind sie dumm.
Mann. Ja, ehrlich, eben sagt er das noch.
Aber es war wirklich auch eine dumme Frage oder eine Feststellung, Jochen.
Und du hältst die Fresse, du bist gar nicht mehr dran, ich löse nämlich jetzt gleich.
Du hast gerade quasi gesagt, nachdem du wusstest, dass die Gruppen unterschiedlich sind, also sind die Gruppen unterschiedlich. Ja, das sind sie.
Ich habe keine Frage gestellt, ich habe mit mir selbst geredet. Wenn ich eine Frage stelle, annonciere sie ich dir an dich, so soll das heißen.
Außerdem sagte ich, ich mag die Leute nicht, die es im Nachhinein besser wissen. Das hat ja nichts mit dieser Situation zu tun, Jochen.
Georg?
Ich weiß sie auch im Vorfeld besser. Ich habe die Frage ja geschrieben.
Ich möchte mich auf das Rätsel konzentrieren. Und
ja, gut.
Also, es war so. Die Leute saßen im Flugzeug. Ah, die Entführung begann in der Luft.
Ja, du hast es fast.
Es waren mehrere Entführer.
Das ist möglich.
Weißt du nicht. Sag mal, tischst uns hier ein Rätsel auf, aber weißt nur die Hälfte.
Moment, aber da war...
Du bist noch gar nicht dran!
Du hast doch gerade eine Frage gestellt.
Ja, aber ja. Er hat gesagt, er weiß es nicht. Das heißt doch nicht, dass es Nein ist. Ich bin weiter dran jetzt.
Ja.
Also es spielt keine Rolle, wie viele Entführer es waren. Darum geht es gar nicht. Es geht um den Sachverhalt der Entführung. Hat es was mit Nationalitäten zu tun?
Nein.
Das war ein Nein, Jochen.
Komm, ich geb dir ein Jein.
Ein Jein ist aber mehr Silben
okay,
von Etienne Nein als von
ich geb,
Ja.
Ich gebe das Rederecht ab.
Mehr Silben auch vor
allem. Also mehr Buchstaben meine ich. Okay, also du hast ja aufgehorcht, als Jochen gesagt hat, dass die Entführung in der Luft stattfindet. Das heißt, der Zeitpunkt, wann die Entführung startet, hat was mit der Lösung des Rätsels zu tun.
Nein.
Ach komm,
aber ich
hab das
nur so gesagt, damit du das denkst.
Hier, das ist doch gemein.
Richtig.
Drohte das Flugzeug abzustürzen?
Nein.
Auch nicht. Ich glaube, wir sind völlig auf dem Holzweg.
Die Frage war, warum sie wenig besorgt waren.
Ja.
Warum sollten sie wenig besorgt sein, wenn das Flugzeug droht abzustürzen?
Weil die vielleicht alle.
Waren die Passagiere zum Teil wenig besorgt, weil die Entführer schlecht waren? Also in irgendeiner Form unfähig oder nicht gute Entführer?
Nein.
So 3 von 10.
Die Entführer drohten nicht mit der Sprengung der Maschine.
Welche echt erleichtert. Sie sind alle gekidnappt hier auf 10.000 Meter Höhe. Wir versprechen, aber wir sprengen das Flugzeug nicht in die Luft. Habt ihr gehört, ich sprenge es nicht in die Luft. Ja, dann ist alles cool. Ich nehme nur eine Cola.
Die Entführer drohten nicht mit der Sprengung des Flugzeugs.
Weiß ich nicht.
Okay, ist auch völlig unerheblich?
Ja, ist nicht. Nee, das ist nicht der Grund. Also, okay. Darum ging es nicht.
Nee, ist schon klar. Ich wollte mich nur rantasten, damit ich jetzt gleich lösen
kann. Taste schneller, ich muss los.
Ja, dann löst doch.
Ja, ich komme ja nicht ran.
Du bist dran.
Ach so. Also, ich möchte lösen. Ein Teil der Passagiere war deshalb nicht besorgt, weil die Entführung der Linie Eastern Airlines
ja.
Weil die Entführung in dem Sinne in einem Film stattgefunden hat. Es war ein Hollywood-Film. 1969 war das große Zeitalter, brach das große Zeitalter der Katastrophenfilme los. Und es war ein Actionstreifen aus Hollywood. Der Flug ging irgendwo in Kalifornien und es wurde gefilmt und es war eine Fake-Entführung.
Das ist sehr, sehr nah dran an der richtigen Lösung. Aber es ist nicht die richtige Lösung. Es war eine echte Entführung.
Wenn du jetzt Etiennes Augen sehen würdest, er ist selbst überrascht, dass sein bescheuertes Gefasel hier plötzlich zielführend ist.
Also deine Theorie war ja, es ist eine Hollywood-Entführung und so, aber das war eine echte Entführung, aber trotzdem ist deine Lösung sehr, sehr nah dran.
Das verwirrt mich. Also wenn es eine echte Entführung ist, kann es ja nicht eine inszenierte Entführung sein.
Also es war eine echte Entführung, bis die Entführer merken, dass dort auf dem Flugzeug ein Hollywood-Streifen gedreht wurde und sie schon gefilmt wurden.
Und dann?
Erstmal so weit.
Das macht doch keinen Sinn. Da haben die Entführer dann gesagt, ach, jetzt, wo ihr hier dreht, dann machen wir unsere Entführung ein andermal.
Ich werde Schauspieler. Ich hänge meine Entführer da.
Ja, und die haben gedacht, okay, dann haben die nämlich gesagt, oben, dann wollten die nämlich eigentlich sagen, Entschuldigung, ist das ja keine Entführung, ich wollte jetzt zum Casting. Da stand
die entführen das Flugzeug. Oh, warte mal, hier wird ein Film gedreht mit
Rockkatzen. Nee, wir wollen ja nicht Entführung. Wir wollen ja, ich bin
ein
guter Schauspieler und das haben wir alles zu Spaß gemacht.
Rockkatzen sitzt hier am
Warte mal, vielleicht ist das die Lösung.
Also, die Entführer, die Passagiere waren ja nur deshalb zum Teil überhaupt besorgt. Obwohl es eine echte Entführung war, ging es darum, wer noch an Bord war.
Ja.
An Bord waren nicht einfach normale Passagiere, sondern sogenannte Crash-Test-Dummies. Es war ein...
Oh Gott, Etienne.
Es war ein Testflug. Die von dir benannten unbesorgten Passagiere waren...
Du warst gerade in der richtigen Richtung bei Hollywood.
Genau. Es
Warum
waren
du jetzt zu
Schauspieler-Dummies an Bord.
Nah dran.
Es waren Polizisten an Bord. Es war eine ganze
Horde... Was hat denn Polizisten mit Hollywood zu tun?
Die drehten da in hier Police Academy.
1969.
So, und die Hälfte der am Flugzeug sitzenden Passagiere dachten, super, wenn wir so viele Polizisten haben, die wussten ja natürlich nicht, dass das alles Schauspieler sind für Police Academy, haben gedacht, super, wir sind total sicher.
So war es aber nicht scheinbar. Also, es war ja so, da das Ganze ja ein Hollywood-Flug mehr oder weniger war, saßen natürlich sehr viele reiche Menschen an Bord, die wiederum saßen in der damals noch getrennten ersten Klasse. Und die haben gar nicht davon mitgekriegt, was in der sogenannten Coach-Zone passiert ist.
Interessante Theorie. Geht zwar überhaupt nicht in die Richtung, wo ich sagte, denk in die Richtung weiter, aber nee, es hatte nicht damit zu tun, dass sie nicht mitbekommen haben.
Aber Moment mal, ich frage mich, wir müssen an deiner Theorie jetzt mal weiter basteln. Du hast irgendwas mit Hollywood gesagt, da wird irgendwas gedreht. Da ist ja die Lösung.
Ja.
So, und da müssen wir jetzt mal, Etienne, jetzt schränke ich mal
an. Ja, aber es war eine echte Entführung. Es war eine echte Entführung.
Ja.
Warum solltest du bei einer echten Entführung nicht besorgt sein? Scheißegal, ob gedreht wird oder nicht. Ich check's nicht. Georg hat ja schon gesagt, es geht darum, wer dort an Bord war. Das heißt, die Leute...
Also okay, ich geb jetzt noch einen Hinweis, ja? Also, wenn du bei einer inszenierten Entführung wärst du ja nicht besorgt.
Ja.
Oder?
Ja.
Was könnte der Grund sein, warum du bei einer echten Entführung dann nicht besorgt bist?
Weil du denkst, es ist gar keine echte.
Weil du denkst, es wird ein Film gedreht.
Ja, genau.
Ja, und das ist so nah dran, dass ich das gelten lasse.
Die dachten, es wird ein Film gedreht.
Also da kriege ich aber dieses Mal mindestens einen halben Punkt.
Besser noch, weil Alan Fund, der Moderator der versteckten Kamera an Bord war.
Ach du Scheiße.
Also der Original Candid Camera Sendung. Die Maschine ist entführt worden und die Gäste haben gesehen, dass der Moderator von der versteckten Kamera, für die Älteren unter euch wie bei Code Felix in Deutschland, Österreich, Schweiz, an Bord der Maschine ist und haben geglaubt, an Bord wird gedreht für eine versteckte Kamera-Episode.
Ach du Scheiße.
Alan Fund hat versucht, den Passagieren beizubringen und sie davon zu überzeugen, dass das kein Scherz ist, dass sie nicht drehen, dass wirklich die Maschine entführt wird. Und sie haben es trotzdem nicht geglaubt. Und erst dann, als die Maschine in Kuba gelandet ist, ich war unterwegs von New Jersey nach Miami, erst als die Maschine in Kuba gelandet ist, haben die Passagiere die Wahrheit geglaubt,
jetzt,
dass die Maschine
entführt worden ist. Stell dir mal vor, du bist der Attentäter oder der Entführer. Stehst da und denkst so, und alle lachen. Ja. Und denken so, so, wie reagierst du dann?
Einfach einköpfen.
Ja, also vor allen Dingen, welches Sicherheitsrisiko das auch ist. Weil wenn jemand das nicht glaubt, dass es ernst
ist,
kommt
er und sagt, Rätsel.
Hör mal, das ist nicht witzig, der Scheiß, den du hier machst. Ich muss um 7 Uhr in München sein.
Heutzutage würden die Leute dann zu den Entführern gehen und noch Selfies machen mit denen.
Aber wie ist es denn ausgegangen, Georg? Du musst doch wissen, ist es unblutig ausgegangen irgendwie?
Also da wird nichts weiter davon erwähnt, ob es blutig oder nicht blutig ausgegangen ist. Von daher gehe ich davon aus,
aber
dass es sich damit hatte.
Sehr schönes Rätsel. Das hat mir gut gefallen. Ich muss jetzt leider diesen Podcast beenden, weil ich muss los, Leute.
Und du hast einen Punkt gekriegt, Etienne.
Ja, einen halben zumindest. Ich hatte sogar am Ende, bevor du es aufgelöst hast, hatte ich sogar an sowas, habe ich gedacht, an sowas wie Punkt oder so, an sowas wie versteckte Kammer, habe ich tatsächlich sogar einen Gedanken verschwendet, aber dann hattest du es schon aufgelöst.
Georg, also ich nehme den großartiges Punkt. Rätsel. Vielen Tolles Dank. Rätsel. Vielen Dank. Das war die Podcast-Folge Nummer 12. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Georg.
Tschüss.
Tschüss, Leute. Tschüss.